NDR Info. Themen des Tages.
Aber zuerst noch der NDR Info Verkehrsservice. Stau oder stockender Verkehr ab 5 Kilometern. A1 Lübeck Richtung Bremen zwischen Hamburg-Billstedt und Stüllhorn 6 Kilometer stockender Verkehr. A1 Hamburg Richtung Osnabrück zwischen Posthausen und Bremen-Arsten 9 Kilometer Stau. Dort ist nach einem Unfall nur eine Spur frei. A1 Osnabrück Richtung Hamburg zwischen Delmenhorst Ost und Opusen Bremen-Mahndorf 13 Kilometer stockender Verkehr. A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Harburg und Dreieck Norderelbe 5 Kilometer stockender Verkehr. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover Bodfeld und Hannover Herrenhausen 5 Kilometer stockender Verkehr. A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Rennau und Marienborn-Helmstedt 6 Kilometer Stau. A7 Hannover Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Heimfeld und Othmarschen 7 Kilometer stockender Verkehr. A20 Lübeck Richtung Rostock zwischen Lübeck-Genin und Groß-Saarau 5 Kilometer Stau. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Lägerdorf und Itzehoe Süd nach einem Unfall gesperrt. Die A30 Rheine Richtung Osnabrück ist zwischen Laggenbeck und Lotte nach einem Unfall gesperrt. Dadurch staut es sich.
NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundestag beschließt mit den Stimmen der Ampelkoalition ein neues Klimaschutzgesetz. Deutschland und Frankreich beschließen, so Boris Pistorius wörtlich, etwas ganz Neues, nämlich den Bau eines gemeinsamen Kampfpanzers. Aber fuhren deutsch-französische Rüstungsprojekte nicht auch schon an die Wand? Und die bange Frage in Bremervörde, wo ist der kleine Arian? Seit 4 Nächten ist der 6-Jährige verschwunden. Das sind unsere Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Deutschland lag 2023 im Plan, was das Erreichen der Klimaschutzziele gemäß dem Pariser Abkommen betrifft, auch dank der Wirtschaftsflaute. Aber in zwei Bereichen, Wohnen und Verkehr, ging der CO2-Ausstoß nicht so zurück, wie man es für diese Sektoren veranschlagt hatte. Hier hätten die Minister nachsteuern müssen, vor allem Verkehrsminister Wissing. Aber das ist seit heute Mittag vom Tisch, denn der Bundestag hat ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen, in dem Obergrenzen für einzelne Sektoren nicht mehr vorkommen. Und sogar die Union, die beim Klimaschutz ja nicht eben ambitionierter als die Grünen ist, findet, die Ampel stelle sich so einen Freibrief aus. Dietrich Karl Meurer bildet jetzt die Debatte ab.
Klimaschutzgesetz. Bevor das Parlament noch einmal darüber streitet, protestieren Umweltschutzorganisationen vor dem Reichstagsgebäude gegen das, wie sie es nennen, Klimaschmutzgesetz. Greenpeace, Fridays for Future und Co. sehen eine Aufweichung des bisherigen Klimaschutzgesetzes durch folgende grundsätzliche Änderung. Die einklagbaren Klimaziele der einzelnen Bereiche wie Verkehr oder Gebäudesektor werden abgeschafft. Künftig ist entscheidend, dass die Klimavorgaben insgesamt erreicht werden. Entsprechend verteidigt in der Debatte die Fraktionschefin der Bündnisgrünen Katharina Dröge das Gesetz noch einmal.
Dieses Land ist erstmals in der Lage, das Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Und das ist eine historische Leistung dieser Koalition. Wir schaffen das.
SPD-Vizefraktionschef Matthias Mirsch macht in der Diskussion auf einen Punkt aufmerksam.
Kein Gramm CO2 darf mehr ausgestoßen werden nach dem weiterentwickelten Klimaschutzgesetz als im vorliegenden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Liberalen begrüßen das Aufweichen der Sektorvorgaben. Hatte doch das von FDP-Mann Wissing geführte Verkehrsministerium seine Klimaziele nicht eingehalten. Ein Sofortprogramm mit Fahrverboten hätte gedroht. FDP-Fraktionschef Christian Dürr meint, der Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto gehe nicht von heute auf morgen und überhaupt.
Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an. Das ist der Auftrag dieser Bundesregierung.
Für Trickserei hält man das bei der oppositionellen Union. Das Gesetz ist ein Rückschritt für den Klimaschutz, findet der CDU-Umweltpolitiker Andreas Jung.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Und bei der AfD lehnt man das Gesetz grundsätzlich ab, hält es für unnötig. Carsten Hilse spricht von Klimahysterie.
Die Voraussetzung zur Verabschiedung eines Gesetzes sollen sein, dass es eine Notwendigkeit für dieses Gesetz gibt und dass dieses Gesetz seine gewünschte Wirkung entfalten kann. Beide Voraussetzungen sind nicht erfüllt.
Nur wenige Stunden vor der Abstimmung im Bundestag war unklar, ob das Klimaschutzgesetz überhaupt beraten werden kann. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann wollte das vor dem Bundesverfassungsgericht stoppen. Er hatte argumentiert, die Beratungszeit für das Gesetz sei zu kurz gewesen. Das Gericht wies das aber zurück. Das Klimaschutzgesetz muss nun noch vom Bundesrat beraten werden. Länderkammer und Bundestag bereits passiert hat das sogenannte Solarpaket. Es soll helfen, den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland deutlich zu beschleunigen, sowohl im privaten Bereich durch weniger Bürokratie als auch im gewerblichen Bereich durch die Förderung von Solaranlagen etwa auf Supermarktdächern.
NDR Info. Die Meinung.
Das neue Klimaschutzgesetz, ist es ein Rückschritt gegenüber dem der Großen Koalition oder taugt es besser, um die Ziele zu erreichen oder muss jeder für sich gegen die Klimakrise angehen? Der Kommentar von Lothar Lenz.
Dem Eisbären in der Arktis ist es egal, aus welchem Industrieland in der Welt das CO2 kommt, das ihm die Eisscholle unter den Pfoten wegschmelzen lässt. Und auch für die Waldbrandopfer in Griechenland oder die Hochwasserflüchtlinge in Pakistan spielt es keine Rolle, welches Kraftwerk oder welches Flugzeug das Treibhausgas ausgestoßen hat, das diese Extremwetterkatastrophen begünstigt hat. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Die ganze Welt muss sich das Verbrennen fossiler Rohstoffe abgewöhnen. Und das klappt nur, wenn alle Länder nach ihren Möglichkeiten mitziehen. Tut Deutschland das? Es ist schon ein ambitioniertes Vorhaben, eine Industrienation innerhalb der nächsten 2 Jahrzehnte auf Klimaneutralität umzustellen. Spät, viel zu spät hat die Politik damit angefangen, die hehren Absichtserklärungen internationaler Klimakonferenzen in praktisches Handeln umzusetzen. Natürlich braucht es dafür einen minutiösen Plan, denn es geht allein in der Industrie um Investitionen in astronomischer Höhe. Und auch unser aller Lebensstil muss sich ändern für ein CO2-freies Land, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Tatsächlich ist die Bundesrepublik schon sehr weit gekommen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Ende dieses Jahrzehnts sollen und werden es 2/3 weniger CO2 sein als im Vergleichsjahr 1990. Dieser enorme Erfolg sollte nicht übersehen werden im etwas aufgeheizten Streit um die sogenannten Sektorenziele. Zur Wahrheit gehört aber auch, die enorme CO2-Reduktion haben wir vor allem den Windrädern und den Solarparks im Land zu verdanken, denn sie ersetzen schon einen wachsenden Teil des Stroms aus fossilen Kraftwerken. Woanders, vor allem im Straßenverkehr, fällt die Bilanz dagegen ausgesprochen mau aus. Die Bundesregierung liegt weit zurück bei ihrem Vorhaben, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, vom Güterverkehr ganz zu schweigen. Es ist bequem, den FDP-Verkehrsminister Volker Wissing für dieses Hinterherhinken verantwortlich zu machen. Ja, Wissing ist geradezu borniert bei seinem Veto gegen ein Tempolimit auf Autobahnen, aber er kann zum Beispiel bei der Sanierung der Bahn auch nur das aufholen, was seine Vorgänger von der CSU in Jahrzehnten fahrlässig oder vorsätzlich versäumt haben. Die unbequeme Wahrheit ist, Klimaschutz, das sind wir alle. Der Verkehrssektor, das ist der Pendler, der für den Weg zur Arbeit das Auto nimmt. Das ist die Familie, die in den Urlaub fliegt. Jeder von uns trifft permanent Entscheidungen für oder gegen den Erhalt unserer Lebensbedingungen. Eine Welt ohne CO2, die kostet etwas, auch im Kleinen, jeden Tag. Und der Staat kann nicht alles regeln und bezuschussen, was an Veränderungen nötig ist. Der irrsinnige Förderdschungel bei den Wärmepumpen im Heizungsgesetz ist nur ein Beleg dafür, wie sehr auch bei den Grünen die gute Absicht in bürokratische Überregulierung und Subventionsillusionen gemündet ist. Der Tag, an dem die Ampelkoalition das neue Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, ist deswegen eine gute Gelegenheit, das berühmte Zitat von John F. Kennedy abzuwandeln. Frage nicht, was dein Land für den Klimaschutz tut, frage, was du für den Klimaschutz tun kannst.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz in den NDR-Info-Themen des Tages. In Deutschland kommen einheitliche Ladekabel. Der Bundesrat hat dem heute zugestimmt. Auf die Schultern klopfen müsste man aber der EU-Kommission, die die entsprechende Richtlinie gesetzt hatte. Die EU tut sich mit ihrer Marktmacht leichter im Umgang mit den Tech-Firmen als einzelne Staaten. Die diversen Ladekabel verbinden ja bisher nicht nur Geräte mit dem Stromnetz, sondern binden Kunden an bestimmte Hersteller. Balthasar Hüms berichtet.
Tablets, Smartphones, Notebooks, und so weiter. Bald kann man jedes Ladekabel für alle Geräte nutzen. Der neue Standard ist USB Type-C. Bisher konnten Hersteller selbst entscheiden, welche Ladeanschlüsse sie in ihren Geräten verbauen. Das führte dazu, dass man im Alltag oft mehrere Ladekabel braucht. Das ist bald vorbei. Wer sich ein neues Gerät von einem anderen Hersteller kauft, braucht also nicht mehr automatisch auch ein neues Ladegerät. Das führt unter anderem zu weniger Elektroschrott. Die einheitlichen Anschlüsse für Smartphones, Tablets und Co. sind eine Idee der EU. Der Bundesrat hat jetzt eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt. Die Entscheidung heute war die letzte Hürde. Das Gesetz tritt für die meisten Geräte Ende des Jahres in Kraft, für Notebooks 2026.
Die Debatte über Atomenergie in Deutschland fährt wieder hoch. Dabei ist es das Aus, für die letzten AKW ja bereits ein Jahr her. Es geht auch nicht um die provisorischen Zwischenlager oder das fehlende Endlager oder den Rückbau der AKW, sondern um die Frage, ob Energieminister Habeck und Umweltministerin Lemke entgegen der Experten selbst innerhalb ihrer Ministerien handelten. Das liest das Magazin Cicero aus den Akten, und aus der Union ruft man schon nach einem Untersuchungsausschuss. Habeck sagt, der grüne Minister hat sich nicht allein gegen noch längere Restlaufzeiten entschieden, sondern nach Absprache mit den AKW-Betreibern, weil die sagten, unsere Brennelemente sind ausgelutscht. Die Stimmen nach den Ausschuss-Sondersitzungen heute fasst Martin Polanski zusammen.
Es ist schon ungewöhnlich, dass im Bundestag gleich zwei Ausschüsse kurzfristig zu Sondersitzungen zusammenkommen. Der Umwelt- und der Energieausschuss. Es geht um die Umstände des deutschen Atomausstiegs vor einem Jahr. Steffen Bilger von der CDU sieht offene Fragen.
Es steht der Vorwurf im Raum, dass manipuliert, getrickst, getäuscht wurde beim Kernenergieaus.
Das Magazin Cicero hatte erfolgreich auf die Herausgabe von Ministeriumsakten aus den Jahren 2022 und 2023 geklagt. Es geht um die Zeit kurz nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Damals machten sich schnell Sorgen breit, dass die Energieversorgung in Deutschland gefährdet werden könnte. Und die Frage tauchte auf, ob die letzten drei deutschen Kernkraftwerke tatsächlich, wie damals geplant, zum Jahresende 2022 abgeschaltet werden sollten. Ein Akteneintrag aus dem März 2022 erweckt den Eindruck, dass es im Wirtschaftsministerium interne Bedenken gegen diesen Abschaltungstermin gab. Diese Bedenken seien aber nicht ausreichend berücksichtigt worden, so der Vorwurf, der nun im Raum steht. Wirtschaftsminister Robert Habeck nach der Sondersitzung des Energieausschusses.
Die Versorgungssicherheit hatte für mich absolute Priorität. Das ganze Haus hat ohne Denkverbote, allerdings natürlich immer auf der Basis von Fakten, von Daten und auch von Rechtsnormen gearbeitet. Aber wir haben aktiv alle Möglichkeiten ausgelotet, inklusive einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das erzielen diese Unterlagen anders, als das kolportiert wurde.
Zudem habe er, so Habeck, immer im engen Austausch mit den Kraftwerksbetreibern gestanden. Und die hätten Bedenken geltend gemacht bezüglich eines längeren Betriebs der AKW. Ganz ähnlich Umweltministerin Steffi Lemke nach der Sondersitzung des Umweltausschusses. Auch sie betont, dass ihr Haus, das BMUV, damals korrekt gearbeitet habe.
Wichtig ist, dass die Informationen, die Bewertungen, die Einschätzungen im BMUV sich zu jeder Zeit an der nuklearen Sicherheit unseres Landes orientiert haben. Diese Einschätzungen sind konsistent, sie sind nachvollziehbar, sie sind transparent.
Lemke sagte zu, dem Ausschuss alle gewünschten Akten zur Verfügung zu stellen. Die Union will die Unterlagen nun eingehend prüfen und behält sich weitere Schritte vor, etwa einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Diese sogenannten U-Ausschüsse können Zeugen befragen und haben weitgehende Rechte zur Akteneinsicht. Aus Sicht der CSU-Umweltpolitikerin Anja Weisgerber ist nach den heutigen Sondersitzungen der Vorwurf nicht ausgeräumt, dass in den grün geführten Ministerien Laufzeitverlängerungen nur unzureichend erwogen worden seien.
Aus unserer Sicht gibt es weiterhin auch Anhaltspunkte, dass diese Prüfung nicht komplett ergebnisoffen war, sondern dann auch politisch gelenkt wurde und die Fachbehörden nicht ausreichend gehört wurden.
Weitere Debatten dürften also folgen. Die drei letzten Atomkraftwerke wurden am 15. April 2023 abgeschaltet, also gut drei Monate später als ursprünglich geplant. Am Ende hatte Bundeskanzler Scholz dieses Datum mit einem Machtwort entschieden, nachdem seine Ampelkoalition zuvor monatelang über die Abschaltung gestritten hatte.
Europa rüstet auf. Die Gefahr eines Landkriegs auf dem Kontinent ist real, seit Russland den Westen mit hybridem Krieg angreift, mit Atomschlägen droht und mit einer Armee in die Ukraine einmarschiert ist. Die Ukraine wird mit allem unterstützt, was kurzfristig entbehrlich scheint, aber beim Wiederauffüllen der Arsenale geht man strategisch vor. Diesmal soll es vielmehr europäisch erledigt werden, beim Einkauf und beim Einsatz. Darüber habe ich mit Julia Borutta im Studio Paris gesprochen. Der deutsche und der französische Verteidigungsminister blicken weit in die Zukunft mit einer Absichtserklärung, die sie am Mittag in Paris unterschrieben haben. Was planen sie gemeinsam?
Sie planen den Panzer der Zukunft oder, wie es der französische Verteidigungsminister Le Cornu gesagt hat, die Zukunft des Panzers. Also, das ist ein großes Projekt. Es geht laut den Ministern um etwas völlig Neues, also miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt miteinander kooperieren können, autonomes taktisches Navigieren, eine robuste Cloud-Umgebung, resiliente digitale Automatisierung. All das soll dieser Panzer bieten, auch künstliche Intelligenz. Soll dazu beitragen, dass man sich einen echten, ja, wie es Pistorius gesagt hat, Vorsprung in dieser Technologie und diesem Rüstungsfeld erarbeitet.
Wo wird er gebaut werden und von welcher Stückzahl reden wir dann?
Also über Stückzahl und auch Fertigungsorte kann ich noch nichts sagen, da ist uns noch nichts bekannt. Fakt ist aber ja, dass deutsche und französische Unternehmen beteiligt sind. Der französische Konzern Nexter, der mit dem deutschen Konzern Krauss-Maffei-Wegmann zu KNDS fusioniert ist. Die sitzen in Holland, in den Niederlanden, und Rheinmetall ist später noch dazu gekommen. Klar, diese Unternehmen sind nicht immer nur Partner, sondern oft auch Konkurrenten, und das war wohl auch Teil des Problems, denn man hat ja sehr lange gebraucht, um zur heutigen Absichtserklärung zu kommen.
Wird das neue Ding, das noch keinen Namen hat, dann ein Hybrid oder eine Fusion aus Leclerc und Leopard, also den gängigen jetzigen Kampfpanzern, oder entsteht das Ding auf dem Reißbrett völlig neu und werden darin vielleicht auch schon Lehren gezogen aus der aktuellen Kriegsführung in der Ukraine?
Also das neue Ding hat schon einen Namen. Aha. MGCS steht für Main Ground Combat System. Ja, man ist stellt sich darunter einen gewöhnlichen Panzer vor. Aber wie gesagt, der soll eben sehr viel können und soll eben nicht die Weiterentwicklung eines der beiden Panzer sein, sondern etwas völlig Neues. Lehren aus der Ukraine, ja, hat man gezogen. Sicherlich die, dass man verstanden hat, wir brauchen einen gemeinsamen Panzer, auf dem wir auch gemeinsam trainieren können, um dann nachher auch gemeinsam kämpfen zu können. Und so ein Gerät, hieß es heute, müsse interoperabel sein. Also er muss, dieser Panzer muss kompatibel sein und vernetzbar mit anderen Waffen. Das war Ihnen ganz wichtig, hier den Ministern heute zu betonen.
Wir haben auch die Worte des französischen Präsidenten von gestern an der Sorbonne noch im Ohr. Europäische Werte gemeinsam verteidigen. Sie sprachen auch eben von gemeinsamem Einsatz. Und seit längerem skizziert Macron die europäische Verteidigung, eine europäische Armee. Ist der neue Panzer der Nukleus dafür oder wenigstens ein Symbol?
Ja, ein Symbol ganz bestimmt und ein wichtiger Schritt. Pistorius hat sich interessanterweise zweimal heute explizit auf Macrons Rede von gestern an der Sorbonne bezogen. Er hat gesagt, wir brauchen ein europäisches Verständnis von Rüstungsindustrie. Wir müssen angesichts der Entwicklung in der Welt langfristig die besten Lösungen am besten aus Europa zur Verfügung stellen. Also das ist ganz klar ein Bekenntnis zu Macrons Credo, dass Europa für sich selbst sorgen können müsse. Und es gab auch den ausdrücklichen Vergleich heute zu den USA und zu Russland. Die USA und Russland seien noch gar nicht so weit, wie Franzosen und Deutsche heute schon denken. Die USA hätten ihr Panzersystem gar nicht noch mal neu in Angriff genommen. Und in Russland gäbe es Schwierigkeiten bei der Entwicklung, das wisse man. Also ergo, wir kommen in die Pole Position. Das ist das, was man sich vorgenommen hat.
Julia Borutta, nun gibt es solche und solche Erfahrungen mit europäischen und auch speziell mit deutsch-französischen Rüstungsprojekten. Also der Eurofighter dauerte und hat immer noch Probleme. Der Militärtransporter Airbus A400M auch. Auf die deutsch-französische Eurodrohne wartet die Welt noch. Um ein gemeinsames Artilleriesystem ist es still geworden. Da muss man die Kooperation aber jetzt auch ganz neu erfinden, oder?
Ja, also man muss zumindest neue Wege gehen und das hat man sich fest vorgenommen. Ein weiteres Projekt ist ja das Luftkampfsystem FCAS, wo es auch ewig gedauert hat. Und man hat sich heute bei der Pressekonferenz explizit darauf bezogen und hat gesagt, wir wollen es nicht so machen wie beim FCAS. Wir wollen nicht sozusagen die Bedürfnisse der Industrie übermäßig berücksichtigen, denn die Industrieunternehmen haben eben ihre eigenen Interesse, sondern wir treten ganz klar bei diesem Panzersystem hier als Auftraggeber auf. Man sollte meinen, dass man das von Anfang an auch bei anderen Projekten getan hat. Aber nein, das ist wirklich die Lehre aus den anderen Systemen, aus den anderen Projekten. Der Staat muss als Auftraggeber ganz klar sagen, welche Bedürfnisse die jeweiligen Armeen haben.
Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bundeswehr, alles was suchen kann, sucht jetzt nach dem 6-jährigen Arian. Seit 4 Nächten ist der durch seinen Autismus gehandicapte Junge nun aus seinem Elternhaus in Bremervörde verschwunden. Weil er auch nicht auf Rufe nach seinem Namen reagieren kann, haben sich die Suchenden viele Kniffe einfallen lassen, aber bisher ohne Erfolg. Darüber habe ich mit unserer Reporterin in Bremervörde, Regina Hamburg, gesprochen. Heute haben wir gehört, die Polizei habe ihre Strategie bei der Suche geändert. Was heißt das?
Das ist in der Tat so. Wir müssen uns vorstellen, die Einsatzkräfte haben ja in den letzten Tagen kilometerweit gesucht, weit über 10 Kilometer bis in den benachbarten Landkreis Stade. Jetzt ist die Devise im Ort, vor Ort zu schauen, hinter Gartenzäune, Carports, Gartenhäuser, in die Mülltonnen und sogar die Kanalisation wird seit dem Nachmittag abgesucht. Einsatzleiter Jörg Wesemann hat uns erzählt, dass er eine Art Ideenbörse eingerichtet hat. Es sind ja verschiedene Rettungskräfte im Einsatz, die Bundeswehr, die Polizei, die Feuerwehr, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und jeder sucht halt anders, schaut auf etwas anderes, wenn er sich umsieht. Und dennoch, außer kleinen Spuren, ist leider noch kein zielführender Hinweis dabei, so Einsatzleiter Jörg Wesemann.
Wir haben kein Kleidungsstück gefunden. Da mehren sich auch mal Hinweise und so. Das konnte alles nicht bestätigt werden bisher. Wir haben Spuren gefunden von Hundeführern zum Beispiel. Die müssen wir natürlich analysieren. Und wir meinen auch, wirklich Abdrücke gefunden zu haben. Also von Socken, ne? Füße in Socken. Da konzentrieren wir natürlich unsere Maßnahmen auch. Und da setzen wir die Hunde drauf an. Und die sollen uns die Fährte dann anzeigen, in der der Junge unterwegs ist tatsächlich.
Und nach diesen Spuren, mit diesen Spuren sucht man natürlich auch weiter und ist weiter aufmerksam.
Man hat so vieles versucht, so vieles bewegt, um sicherzugehen, dass man den Jungen nicht übersieht. Zum Beispiel die Müllabfuhr ausfallen lassen, um eben neben den Schuppen und Garagen und Wäldern selbst in den Tonnen zu suchen. Schildern Sie doch, mit welch ungewöhnlichen Zeichen und Signalen man auch versucht, den Jungen zu kontaktieren.
Natürlich versucht man auf seine besondere Erkrankung einzugehen. Arian liebt Luftballons, Süßigkeiten, die hat man an fast 20 Stellen hier im Ort und außerhalb verteilt. Da hat man leider keinen Erfolg gehabt. In der Nacht zum Mittwoch gab es ein Feuerwerk, doch das war nach ca. 30 Minuten abgebrannt und auch darauf keine Reaktion. In der vergangenen Nacht ist man nochmal mit einer neuen Aktion an den Start gegangen, mit sogenannten Skybeamern, Lichtstrahlern, die die Nacht erhellen, hat versucht, ihn damit anzulocken, auch akustisch mit Kinderliedern und sogar der Stimme seiner Mutter. Doch auch diese Versuche sind leider bislang erfolglos geblieben.
Weil Sie die Mutter erwähnen, wie geht es den Eltern? Können Sie die Suchmannschaften mit Ideen unterstützen, weil Sie sich vielleicht auch am ehesten im Kopf des Jungen auskennen? Oder sind Sie dazu im Moment nervlich nach den Tagen gar nicht mehr in der Lage?
Das kann man nur erahnen. Auf jeden Fall hält sich die Einsatzleitung sehr, sehr bedeckt und äußert sich nicht zu den Eltern. Wir hatten jetzt persönlich auch noch keinen Kontakt. Die wohnen hier im Ort. Die sehen die Hunderte von Einsatzkräften, die wahrscheinlich auch an ihren Fenstern vorbeiziehen. Die sehen die Fahrzeuge hier stehen. Also wie es ihnen gehen mag, das lässt sich nur ganz vage erahnen. Gesprochen haben wir dagegen Nachbarn, die hier im Ort unterwegs sind, die sich sorgen, aber die sich auch nicht beschweren über so viel Einsatzkräfte, die auch manchmal im Weg stehen, über die Umstände. Im Gegenteil, man hat hier das Gefühl, das sind auch gar keine Spaziergänge, sondern hier herrscht auch eher das Bedürfnis, selbst aktiv zu sein und hier mitzusuchen. Und was vielleicht noch das Thema weitere freiwillige Helfer angeht, die kann die Einsatzleitung dagegen weniger gebrauchen, denn die müssten koordiniert werden und das geht tatsächlich mit geschulten Kräften hier vor Ort einfach besser.
Der Junge ist am Montagabend nur im gelben Pulli und mit schwarzer Jogginghose und ohne Schuhe aus dem Haus. Er wäre doch seitdem jedem in nah und fern aufgefallen, selbst jemanden, der gar nichts von seinem Verschwinden mitbekommen hätte, oder? Oder hält man es für möglich, auch aufgrund des Krankheitsbildes, dass er so lange für sich ist, ohne sich an jemanden zu wenden, ohne Hilfe zu suchen?
das wird tatsächlich für möglich gehalten. Hier hat man ja auch eine Expertin, die zum Thema Autismus beraten kann. Und tatsächlich haben wir hier gehört, Arian könne sich eventuell selbst helfen. Dazu hören wir noch einmal den Einsatzleiter Jörg Wesemann.
Das können wir natürlich nur erahnen. Ja? Und auch die Dame von der Autismusambulanz, die uns hervorragend berät, schließt ja nicht aus, dass man auch Blätter auf Hecken oder Bäumen abstreifen und essen kann, dass man aus Tümpeln trinken kann, wenn man dieses besondere Ekelgefühl nicht hat oder wenn man ein besonderes Bedürfnis befriedigen muss. Und das kann durchaus der Fall sein. Die Temperatur, das ist nicht zu unterschätzen, definitiv. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, sich mit Blattwerk zuzudecken oder so. Wir müssen eben das Beste hoffen und solange wir diese Hoffnung haben, werden wir da sein.
Und heute Abend und am Wochenende wird weiter gesucht. Unsere Reporterin Regina Hamburg aus Bremervörde am Ende der NDR Info. Themen des Tages am 26. April. Und dazu haben wir Fragen an Sie. Was erwarten Sie von unseren Themen des Tages? Was schätzen Sie an der Sendung oder dem Podcast? Was sollen wir verbessern? Nehmen Sie sich gerne ein paar Minuten Zeit für unsere kurze Umfrage dazu. Die finden Sie im Internet unter ndr.de/Themen des Tages. Machen Sie sich kurz zur Programmchefin, zum Programmchef. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Und danke dafür.